Dann dürfen wir gemeinsam einsteigen und ich bete zu Anfang. Herr, wenn wir jetzt Zeit haben, auf dein Wort zu hören, dann bitte ich dich, dass du uns leitest, segne mich in all dem, was ich spreche, bereite du unsere Herzen vor, dass wir hören dürfen, begegne jedem Einzelnen. Wir brauchen dich, dass irgendwas in brauchbarer Weise bei uns ankommt und deswegen legen wir dir jetzt die Zeit hin. Auch unser Unterwegssein in Begleiten oder wo wir ein Herz für haben. Danke, dass du uns da siehst, liebst und jetzt gebrauch du diesen Vormittag weiter und diesen Tag. Amen. Ich weiß nicht, ob Homer das eigentlich so im Blick hatte vor circa 3000 Jahren, dass wir heute einen Tag haben, der auf seine Namensgebung zurückging. Vielleicht war es auch ein anderer griechischer Dichter, das ist umstritten. Aber prinzipiell war es ja so, dass Odysseus in den Krieg zog und dann hat er seinen Sohn Telemachos, seinem Freund Mentor, anvertraut und hat ihm gesagt, erzähl ihm alles, was du weißt. Und Mentor ist deswegen für Telemachos sozusagen Begleiter mit erzieherischer Verantwortung. Und daher kommt dieses Wort Mentor und Mentoring. Und ist natürlich absolut im Trend, auch in unserer Zeit. Aber darum soll es jetzt heute nicht gehen, um unternehmerisches oder schulisches Mentoring oder sonst irgendwas, sondern um geistliches Mentoring. Ihr habt alle ein Handout unter der Mappe, wer es noch nicht gefunden hat, das könnt ihr mal zu Rate ziehen, das leitet euch mit durch den Vortrag, könnt notieren und was euch da wichtig wird. Und wenn wir über geistliches Mentoring sprechen, dann verstehen wir an diesem Tag darunter Begleitung im biblischen Sinne. Und es heißt, dass diese Begleitung unter dem Anliegen und dem Auftrag steht, ein Jesus-zentriertes Leben zu fördern. Jesus-zentriertes Leben könnte man auch sagen, dass das Leben durchdrungen ist von Jesus. Sowohl das Alltägliche, das ganz Kleine, als auch große Weichenstellungen. Und ich habe hier ein Bild mit drauf, mit dem wir das gerne veranschaulichen, wenn wir über Jesus zentriert reden. Das ist dieser Baum. Und nur ganz kurz, dass ihr so eine Vorstellung davon habt, mehr dann später in meinem Seminar für die, die mit dabei sind. Im Prinzip ist es so, dass unser Leben wurzelt in Gott selbst, in dem, wer Gott ist, in seiner Realität. Und das ist quasi der Boden, auf dem überhaupt Leben wachsen kann. So ein Baum steht sozusagen für, könnte für euch stehen, in dem Fall jetzt steht es für den Menti oder das Gegenüber, das man hat. Und dass überhaupt man lebt in geistlicher Hinsicht, dafür ist es notwendig, dass es einen fruchtbaren Boden gibt, aus dem was wachsen kann, der Kraft gibt. Und in diesen göttlichen Glaubensrealitäten, dass Gott existiert, dass er sich offenbart hat, dass er uns da liebt, darin kann ich durch Vertrauen verwurzelt sein, indem ich davon grundsätzlich überzeugt bin, indem Gott mir das schenkt. Und dann ist es so, dass es aber eben in jeder einzelnen Situation dann die Frage ist, lebt mein Herz jetzt auch in dem, wofür ich mich entscheiden durfte, was Gott mir grundsätzlich offenbart hat, ist mein Leben geprägt davon. Und das meint dieser Stamm, diese Jesus-zentrierte Herzenshaltung, die diese grundsätzlichen Überzeugung in das ganz konkrete Leben transportiert und die, wo unser Herz sich mal an das oder an was anderes hängen kann. Wir werden auch später von Jesus noch einiges dazu hören. Und das Ganze drückt sich dann eben aus in dem Blätterwerk, in der Baumkrone, in den Früchten. Je nachdem, wie, wo drin ich verwurzelt bin und ob mein Herz auch in der einzelnen Situation daraus lebt. Heißt zum Beispiel, wenn ich grundsätzlich davon überzeugt bin, war die Woche ein Fall, dass Gott mich liebt, auch wenn ich Dinge ungut mache, dann bin ich davon grundsätzlich überzeugt. Daran hat sich in den letzten Jahren auch nicht viel wirklich gerüttelt. Aber trotzdem gab es vorgestern eine Situation, da habe ich mich so geärgert über das, wie ich jetzt was an die Wand gefahren habe. Und ich wusste zwar, dass es stimmt, aber mein Herz hat sich eher dran gehangen, dass ich jetzt das nicht so richtig verkrafte, wie ich da eigentlich gerade unterwegs war. Und deswegen habe ich mich eher in einer Selbstmitleidsparty wiedergefunden und da vor mich hingedümpelt. Und dann war es zwar gut, dass ich diese grundsätzliche Glaubensüberzeugung habe, dass ich da vertraue auf diese göttliche Realität, dass er mich liebt. Aber in der Situation hat sich mein Herz da nicht dran gehängt, sondern an was völlig anderes. Und dementsprechend kam da auch murksige Frucht mit raus. Also so zu dem Bild, einfach als Inspiration, vielleicht auch für euch hilfreich. Und natürlich ist es so, wenn wir über geistliches Mentoring sprechen, dann ist es problematisch, wenn man so unterwegs ist. Und manchmal passiert es, dass man über ganz viel Grundsätzliches spricht und dann über das Leben, das bei rauskommt. Aber dieser Raum dazwischen, warum mache ich eigentlich Dinge konkret? Von was bin ich überzeugt? Was ist mein Motiv dahinter? Dieser Stamm, das, was in unserem Herzen abgeht, das wird manchmal ausgeklammert. Oder was vielleicht noch öfters passiert oder mit Valentin Mindset auch Leute gern Begleitung im Gespräch wollen, dass sie einfach wollen, dass sich das hier ändert. Und was der Unterbau davon ist, das kann man richtig schön außer Acht lassen. Man kann ja alles Mögliche angehen, verändern, verbessern, optimieren, Leidensdruck mindern. Aber entscheidend eben bei geistlichem Mentoring ist, dass das Ganze im Blick ist, der ganze Mensch bis in die Tiefen hinein. Und darin sehen wir eben im geistlichen Mentoring eine Möglichkeit, dass einfach ein wiederkehrender Rahmen geschaffen wird. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Es ist die Frage, wo findet biblische Begleitung statt? Wo gibt es einen Raum, wo man in diese Tiefe auch gehen kann? Und Mentoring ist einfach ein guter Rahmen dafür. Einige von euch werden vermutlich noch nie so ein regelmäßiges Mentoring gemacht haben, dass sie sich regelmäßig mit jemandem treffen, weil es auch gar ist es nur eine Möglichkeit, es ist gar kein Muss. Begleitung kann auf ganz vielen Wegen stattfinden und findet in Gemeinde ganz unterschiedlich statt, aber wir hier vor Ort und in Durlachau finden es einfach wertvoll, über dieses bewusste Label Mentoring immer wieder Räume zu schaffen, wo sich Leute regelmäßig treffen, das ist wiederkehrend und dann in der Regel gereiftere Personen im Glauben eine andere Person auf einer gewissen Wegstrecke einfach begleitet. Und dabei ist Mentoring nicht anlassbezogen, also in der Regel, gibt's immer Ausnahmen für alles, aber in der Regel geht's nicht drum, ich habe das und das Problem oder ich habe das und das Ziel und wir treffen uns so lang, bis das erledigt ist, sondern man sagt einfach, hey, wir haben ein Jahr zueinander, dass ich dich begleite, ich stehe hinter dir als ganze Person und deswegen gehen wir miteinander eine Wegstrecke. Lang oder kürzer ist dann unterschiedlich und so das verstehen wir ganz kurz gesagt unter geistlichem Mentoring. Und dieses Grundverständnis öffnet uns jetzt sozusagen schon die Tür zu dem heutigen Thema, wie Jesus herzfokussiert begleiten. Weil wenn ich Jesus-zentriertes Leben fördern möchte, dass Jesus drin ist, dass Jesus die Dinge durchdringt, dass es in seiner Kraft geschieht, dass es im Vertrauen auf ihn ist, wenn Jesus einfach in allem sein soll, dann ist dieses herzfokussierte Begleiten ein ganz, ganz wichtiges biblisches Prinzip. Das heißt, es bleibt nicht oberflächlich, wie in dem Bild hier, wo man den Unterbau einfach wegklammert, sondern das Herz ist im Blick. Und genau dafür hilft, finde ich, dieses Baumbild, einfach zu sagen, okay, es gehören mehrere Ebenen dazu bei dem, was wir machen, bei dem, was uns bewegt. Und ich kann das nicht nur so eindimensional aufs Äußere sehen. Selbst wenn jemand zu mir kommt und sagt, Beispiel aus meinem eigenen Leben, ich habe nach einem Gebetsvortrag begonnen, relativ lange Zeit, jeden Morgen eine Stunde konsequent zu beten mit 17, 18 und das ist nicht automatisch gut, kann auch richtig schräg motiviert sein, war teilweise auch schräg motiviert, weil der Sprecher eben so leidenschaftlich gesagt hat, das ist wichtig und richtig, wenn man fruchtbar mit Gott unterwegs sein will und dann dachte ich halt, okay, ich will auch richtig sein genau, nur am Äußerlichen lässt sich das nicht ablesen. Und herzfokussiert begleiten sehen wir deswegen wie Jesus, sehen wir ganz eindrücklich am Leben von Jesus. Und es gäbe unterschiedlichste Möglichkeiten, jetzt das bei Jesus anzuschauen. Wir könnten uns darauf fokussieren, wie Jesus Menschen generell begegnet, in den ganz unterschiedlichsten Situationen. Jesus kann ja Leute richtig zurechtstutzen, richtig klar konfrontieren. Er kann ganz zart sein, er kann einfach abwartend sein, er kann lehren, er kann gute Fragen stellen, ganz unterschiedlich. Und bei Jesus bündelt sich das natürlich in dem, dass ihm wichtig ist, wie steht das Herz meines Gegenübers zu Jesus selbst, zum Vater im Himmel. Und man könnte über Jesus auch den Weg gehen, einfach mal alle Stellen anzuschauen, wo Jesus über das Herz lehrt oder zu dem Herzen von Menschen spricht, im Sinne von, dass er das Wort verwendet, Kardia ist das griechische Wort für Herz, und über 50 Bibelstellen wären das, die wir da anschauen könnten. Und ich dachte, in dem Rahmen von Mentoring ist es eigentlich gut, wir fokussieren uns mal auf die Gruppe der Jünger. Die Gespräche, die Jesus nur mit seinen Jüngern hatte, das war ja fast wie ein Gruppenmentoring, was er da hatte, nur absolut intensiv. Die sind wirklich Wegstrecke miteinander gegangen über eine lange Zeit, hatten eine ganz intensive Gemeinschaft. Und ich dachte einfach, das ist doch mal interessant. Was hat Jesus denen mitgegeben zum Herzen, wie hat er auf sie reagiert in verschiedenen Situationen, und habe mich dabei eben auf die Stellen fokussiert, wo Jesus das Wort Herz auch ganz konkret verwendet. Und wir machen dabei jetzt so zwei Reisen einfach durch die verschiedenen Bibelstellen von Jesus. Das ist natürlich offensichtlich, dass wir nicht jede ausführlich vertiefen können, aber ich denke, wir kriegen so einen Geschmack von dem. Und wir starten damit, dass wir uns nochmal vor Augen halten, diese Prophetie, die Simeon über dem Leben von Jesus ausspricht, die ist ja schon stark. Er hätte ja alles Mögliche sagen können, aber da steht: und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden. Diese Prophetie leitet es schon ein, was wir jetzt sehen im Umgang mit den Jüngern, wie Jesus mit ihnen umging. Matthäus 15. Als die Pharisäer sich aufgeregt haben darüber, dass die Jünger verschiedene Dinge gegessen haben, Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: deute uns dieses Gleichnis. Er aber sprach: seid auch ihr noch unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund eingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeschieden wird? Was aber aus dem Mund ausgeht, kommt aus dem Herzen hervor, und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen essen verunreinigt den Menschen nicht. Hier begegnet uns das Herz, wie Jesus darüber lehrt. Also im ersten Teil ist jetzt: worüber lehrt Jesus die Jünger zum Herzen? Merken wir, okay, das Herz wird irgendwie als Quelle des Handelns dargestellt. Wir gehen weiter im Zusammenhang von einem Gleichnis, einer Erzählung vom treuen und bösen Knecht, lehrt Jesus die Jünger: wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr bleibt noch aus, und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet. Hier über diese Bildgeschichte erklärt Jesus: im Herzen nimmt man sich Dinge vor und setzt Weichen. Und Gott weiß das, was für Weichen gesetzt werden. Weiter Jesus zu seinen Jüngern, als Petrus so verwundert ist, dass dieser Feigenbaum verdorrt ist: wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer irgend zu diesem Berg sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Also auch hier das Herz als Zentralstelle von Glauben. Sicherlich eine geheimnisvolle Stelle, in die man tief eintauchen könnte, aber es reicht mal mit der Wahrnehmung. Und wir gehen weiter zu einem Auszug auf einer ausführlichen Lehre von Jesus gegenüber seinen Jüngern. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, noch andererseits einen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man keine Feigen, noch liest man von einem Dornbusch eine Traube. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Das heißt, wovon ich im Herzen überzeugt bin, wovon ich mich in einzelnen Situationen bestimmen lasse, beeinflusst, was rauskommt. Herz und Frucht hängen zusammen. Beim Gleichnis von diesem Sämann, der Samen aussät vom vierfachen Ackerfeld, da geht es Jesus auch ganz zentral ums Herz, als er dann den Jüngern allein erklärt, wie dieses Gleichnis gemeint ist. Dies aber ist das Gleichnis: Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg sind, solche, die hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und errettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie es hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzeln, die für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen. Was aber in die Dornen fiel, das sind solche, die gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das in der guten Erde aber sind diese, die einem redlichen und guten Herzen das Wort bewahren, nachdem sie es gehört haben, und Frucht bringen mit Ausharren. Man könnte auch sagen, die verschiedenen Herzensböden, die es so in uns gibt, werden hier behandelt und wie Wort Gottes da ankommt oder eben auch nicht ankommt. Und es hat viel damit zu tun, auf welchen Herzensboden es in jedem einzelnen Menschen fällt. Und aus einer weiteren Lehre von Jesus an die Jünger in Lukas 12: Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz unvergänglich in den Himmeln, wo kein Dieb sich nährt und keine Motte verdirbt. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Starke Sprache von Jesus, so kompakt, um auszudrücken, das Herz hängt an Dingen und eine Sache, an der das Herz oft und schnell hängen kann, ist Geld. Aber das tiefere Prinzip, das er hier vermittelt, dein Herz hängt an irgendwas und es soll am Himmel hängen, an mir hängen, an Gott hängen, sagt Jesus mit diesen Versen. Und bei dem, was Jesus die Jünger allgemein über das Herz lehrt, spürt man ja in all diesen Bibelstellen, merkt man, das Herz ist was ganz Zentrales für Jesus. Es ist wie eine Schaltstelle, an der geschehen die entscheidenden Punkte. Und deswegen schieben wir an der Stelle einen kleinen Exkurs ein, wie wir denn eigentlich das Herz aus gesamtbiblischer Perspektive einordnen. Weil wenn Jesus Herz sagt, dann sagt er Herz auf dem Basis vom Alten Testament. Und das Alte Testament ist voll von dem Begriff Leb oder Lebab. Und über 800 Mal kommt es im Alten Testament vor und hat auch da eine ganz zentrale Bedeutung. Und wir können das natürlich jetzt enorm ausführlich machen, wäre eine ganze Einheit oder Serie für sich. Wer das machen möchte, sind die zwei Kapitel empfohlen. Das Buch liegt auch da hinten von Paul Tripp, amerikanischer Theologe. Oder wir hatten dieses Jahr auch eine dreiteilige Vortragsreihe, die ich halten durfte über das Herz. Da wird das Modell noch ausführlich erklärt, wie es jetzt ist. Jetzt geht's einfach um so ein kurzes Hineinleuchten, wie denn das Herz in der Bibel eingeordnet wird, weil das natürlich relevant ist, denn Herz wird ganz unterschiedlich gesehen. Also manche würden sagen in unserer Zeit, hey, folg deinem Herzen, und meinen eigentlich damit, wo fühle ich mich emotional hingezogen. Aber das hat in der Bibel überhaupt nichts mit Herz zu tun, wo ich mich emotional hingezogen fühle. In der Bibel wird das Herz vor allem als Leitungsorgan verstanden, das abwägt und entscheidet. Wie das Kontrollzentrum. Hier werden die Weichen gestellt, hier wird abgewogen. Und in dieser Grafik ist sozusagen der erlöste Mensch auf dieser Erde dargestellt. Also jeder, der Kind Gottes ist, aber noch nicht im Himmel. Für den ist das ein Modell. Das heißt, wir sind in einem sterbenden irdischen Körper und in uns wohnen zwei Kräfte. In uns wohnt einmal Sünde oder die Bibel nennt es auch Fleisch. Und in uns wohnt Gottes Geist, wenn wir Kinder Gottes sind. Und diese zwei Kräfte durchziehen unser ganzes Sein. Es sind wie zwei Kräfte, die ganze Zeit uns entweder einladen, das ist Gottes Geist, der uns einlädt, mit ihm gemeinsam zu gehen, an seiner Hand zu leben. Oder es ist die Sünde, die an uns zerrt und uns überall hinziehen will, nur nicht zu Jesus, Hauptsache nicht zu Jesus. Und dann ist es so, dass diese zwei Kräfte, die spiegeln sich in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Innenlebens, drücken die sich aus. Und das Alte Testament hat dafür ganz verschiedene Begriffe, wenn sie den Menschen beschreibt. Und das Herz ist dabei einmal ein Begriff für den ganzen Menschen. Es kommt immer wieder vor, dass es den ganzen inneren Menschen beschreibt, also das, was in uns vorgeht. Aber es hat auch eine sehr spezifische Bedeutung. Und die spezifische Bedeutung vom Herzen ist eben, dass es das Leitungsorgan ist. Man kann sich vorstellen wie ein Regierungstisch. Und an dem Regierungstisch ist es ganz klar, das Herz hat das Sagen, wo es lang geht. Das Herz entscheidet am Ende, was ich mache. Das Herz entscheidet, ob ich jetzt zu meiner Frau Anna liebevoll reagiere oder ob ich gegenüber ihr gemein und ichsüchtig reagiere. Das Herz entscheidet darüber, ob ich jetzt in ein Mitleidsloch versinke oder ob ich zu Jesus komme und auf ihn schaue. Das Herz setzt die Weiche, ob es am Ende im Überblick gesagt, ob es durch den Geist wandelt, auf Gott vertraut oder ob es auch sich an andere Dinge hängt und ohne Gott unterwegs ist. Und deswegen ist in Sprüche 4 auch dieser starke Satz, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. So, und an diesem Regierungstisch sitzen jetzt biblisch gesehen verschiedene Mitsprecher, die sich einbringen wollen. Die haben nicht die Entscheidungsgewalt wie das Herz, aber die bringen sich ein. Und biblisch gesehen ist da einmal die Nefesh, die Kehle ist es im Hebräischen, steht für das Bedürftige, weil damals quasi Essen und Sauerstoff durch den Hals aufgenommen wurde, deswegen das Bedürftige. Es wird in der Bibel in der Regel mit Seele übersetzt, aber es ist wirklich absolut verwirrend, weil das Wort Seele vom griechischen Denken oft eine ganz andere Bedeutung hat, wie es biblisch gemeint hat. Also das ist der bedürftige Mensch, könnte man sagen. Und dieses Verlangen spüren wir an allen Ecken und Enden. Wir spüren ganz natürliches Verlangen nach Hunger und Durst. Vielleicht muss jemand aufs Klo, ist auch ein Verlangen. Wir spüren aber auch diese sündigen Verlangen in uns, weil Sünde in uns wohnt, weil Fleisch in uns Kraft hat. Spürt jeder von uns sündige Verlangen. Das ist erstmal nichts Falsches, was Tragisches, eine Folge vom Sündenfall. Aber das spüren wir in uns, dass es Stimmen sozusagen wie Kräfte gibt, die sagen, komm, mach doch das oder mach das, mach ohne Gott oder keine Lust auf Bibel lesen oder ach komm, da ein bisschen so 5 Grad sein lassen und so weiter. Diese Kraft, die zieht. Und es gibt natürlich auch geistgewirktes Verlangen, wenn Gottes Geist in uns lebt und gutes Verlangen ist. Ich habe ein echtes Verlangen nach Gott, eine echte Sehnsucht nach Gott. Und dann ist in biblisch gesehen als weiteres Organ wird die Niere beschrieben als das Gewissen, wie eine Prüfinstanz, die mit drauf schaut, hey, mache ich was mit gutem oder ungutem Gewissen? Und Geist, nicht im Sinne von heiligem Geist ist da gemeint, Ruach heißt es im Hebräischen, sondern das ist der Atem, steht im Biblischen überwiegend für die Lebenskraft. Und all die kommen quasi wie zusammen. Das ganze Bild zeigt also, oh, unser Innenleben ist ganz schön komplex und so ist es ja auch. Jeder, der ehrlich in sich reinschaut, stellt fest, es ist ganz schön komplex in uns drin und die kommen wie zusammen und alles Mögliche wird vorgebracht, alle möglichen Optionen, es zieht in alle Richtungen und jetzt gibt die Bibel dem Herz eben die Rolle zu entscheiden, was gebe ich Raum und was gebe ich keinem Raum. Höre ich auf das Verlangen, esse ich jetzt was oder nicht, lässt er ich mit oder nicht, gehe ich mit meinem Ehepartner liebevoll um oder nicht, aber das Herz hört auf, wie viel Lebenskraft habe ich noch, hört auf diese Grenzen, hört auf die Impulse des Gewissens und muss ich darin eben entscheiden. Deswegen gibt's sowas wie ein träges Herz oder ein verstocktes Herz oder ein gutes und ein hörendes Herz, ein starkes Herz. Und weil das Herz diese zentrale Leitungsrolle hat, deswegen setzt Jesus so einen Fokus darauf, wenn er mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und deswegen setzt auch die ganze Bibel so einen Schwerpunkt darauf, sich nicht vom Oberflächlichen täuschen zu lassen, auch nicht in der Ebene zu bleiben, sondern das mit anzuschauen. Und er sich fragt, was diese 4 Gefühlsembleme heißen. Damit ist gemeint, dass alles in unserem Innenleben wird begleitet von Gefühlen. Gefühle sind im Prinzip die Informanten, die uns sagen, was gerade in uns passiert, was in uns ist, sind weder, deswegen sind sie blau und weiß, wie ein neutrales Informationsschild, sie sind weder gut noch schlecht, sondern sie informieren uns einfach über das, was in uns abgeht. Sie können uns natürlich über was Schlechtes, wann es in uns abgeht, informieren, aber prinzipiell sind sie neutrale Informanten deswegen ist es natürlich auch wertvoll und auch in Gesprächen wertvoll, wenn ich auf das achte, was auf die Gefühle achte und die einfach lerne wahrzunehmen, dann verstehe ich auch mehr, was geht in mir ab, was zieht jetzt in mir, ich bin jetzt zum Beispiel angefochten oder so, weil ich merke, da zieht sowas in mir und das ist richtig mühsam. Und genau, aber sie sind in dem einen oder dem anderen Bereich allein zuzuordnen. So, und mit diesem Exkurs, den ihr für euch gerne noch vertiefen könnt, wenn ihr das möchtet, soll einfach zeigen, okay, unser Innenleben, auch biblisch gesehen, ich finde es genial, wie die Bibel das macht, im Alten Testament die Anthropologie des Menschen, also die Lehre des Menschen, die ist so tiefgehend. Wer sich noch tiefer einarbeiten möchte, wie die Vorschläge hier, kann ich auch gern gute Literatur weitergeben, kommt gern auf mich zu. Und man merkt, okay, da ist eine richtige Tiefe, aber ganz einfach zusammengefasst, in all dem, was in uns abgeht, in all dem, was sich meldet, in allen Gefühlswellen, die so durchjagen, und das ist ja gerade in unserer Zeit auch für Leute, die man begleitet und für uns persönlich wichtig, wo Gefühle so idealisiert und hochgehalten werden, in all dem, was davor geht, ist am Ende das Herz der Ort, wo geleitet wird. Und deswegen ist in diesem Herzen ein Gehirn. Ich weiß nicht, ob es euch auffiel bei den Bibelstellen, aber hier wird öfters das Herz mit dem Wort Überlegung verbunden. Und Jesus macht es an anderen Stellen auch noch. Und am Ende gab es zur Zeit des Alten Testaments, da wurde mit dem Gehirn als inneres Organ nicht gearbeitet. Und deswegen ist das, was wir dem Kopf zuordnen würden, im biblischen Denken, ist es ganz vieles davon, ist das, was im biblischen Denken das Herz macht. Das Herz weckt ab, das Herz entscheidet, das Herz prüft, das Herz setzt Weichen, das Herz sagt Stopp zu Gefühlen oder sagt Ja zu Gefühlen, lässt sich einfach mitziehen, wenn es quasi das Denken ausschaltet oder ist standhaft. Und so ist eben das Herz im Kern biblisch gesehen das Leitungsorgan. Und das ist natürlich schon spannend, wenn wir dann sagen, es müssen Dinge vom Kopf ins Herz rutschen, dann ist es ein bisschen widersprüchlich. Ich weiß schon, was wir damit meinen, würde ich behaupten. Aber ich würde sagen, trotzdem ist es wichtig, wenn man mit ganzem Herzen unterwegs ist, heißt es, es muss es sogar heißen, dass ich im häufigen Widerspruch zu Gefühlen in mir lebe. Und das ist ja eine Eigenschaft in unserer Zeit, die ist ganz, also außer bei so offensichtlich schlechten Gefühlen, also die allermeisten Menschen würden sagen, wenn ich mich zu Kindern hingezogen habe und vielleicht habt ihr schon mal jemanden begleitet, der sich zu Kindern hingezogen fühlt, habt ihr schon erlebt, das ist auch ein schlimmes Leid für die Person, so, da würde dann jeder sagen, na klar lebst du im Widerspruch zu deinem Gefühlen und deinem Verlangen. Wenn jetzt Paul Lust hat, mich später zu verprügeln, weil ihm das zu lang geht, was ich hier sage, dann würde jeder sagen, Paul, diesem Gefühl solltest du jetzt keinen Entfaltungsraum geben, weil das ist einfach nicht gut. So alles, was das Gesetz einrahmt, so ungefähr würde man sagen, ja, da darf man dann im Widerspruch zu Gefühlen leben. Aber bei allem Tiefergehenden, bei allem Individuellen, bei allem, was mir so wichtig ist und was ich mir einfach so arg wünsche und all diese Sachen, da ist in unserer Zeit, geht man wie auf ganz dünnes Eis und ist immer in der Gefahr, huiuiui, da könnte ich aber auch einbrechen. Und es sind wichtige Themen, wenn wir einander begleiten. Ein Thema ist zum Beispiel Freundschaft, das haben wir jetzt als junge Erwachsene, waren wir auf unserem Winterwochenende und sind in das Thema reingegangen, wie gestalte ich eigentlich meine Beziehungen, wie entscheide ich, mit wem ich befreundet, wem gebe ich Raum, wie begrenze ich auf Freundschaften, weil ich auch anderen Menschen Raum geben wollte. Oder ich erinnere mich an Gesprächen hier über Hauskreise, über die Frage, nimmt man Leute mit rein oder nicht und auf welcher Basis man das macht. Und man ist ganz schnell in so einem Setting, wo ganz starke Gefühle kommen, wo man an Dingen hängt und Dingen einem wichtig sind. Und bei diesen Themen, die in unserer Gesellschaft auch so sensibel sind, mit wem bin ich befreundet, da darf mir eigentlich keiner reinreden. Ist ja mein Ding, mit wem ich befreundet bin. Jesus spricht da so deutlich rein und so frei, sagt er, hey, übrigens, wenn du ein Gastmahl machst, dann lad nicht deine Freunde ein und deine Nachbarn und deine Bekannten, dass sie dann kommen und dich beim nächsten Mal wieder einladen, sondern die Armen und die Einsamen und die, die dir nichts zurückgeben können. Damit sagt Jesus nicht, dass keiner von uns mehr Geburtstag mit Familie und Freunden feiern darf. Aber er hat gar kein Problem, da reinzugehen, auch auf eine tiefen Ebene reinzugehen. Und ich würde sagen, wir neigen dazu, in einem Falschverständnis von dem Herz, da so meine Bereiche zu bauen und merken es gar nicht, wie schräg das ist, wenn wir Tiefergehen. Und dieses Tiefergehen, das ist wertvoll und wichtig für unsere Mentoring-Räume. Soweit zum Exkurs des Herz aus gesamtbiblischer Perspektive. Und jetzt schauen wir mal noch, wie denn Jesus neben dem, was er allgemein gelehrt hat, wie Jesus in Situationen reagiert auf die Jünger, wo er was spürt in ihrem Herzen, wo er spürt, warte mal, eine Ebene tiefer, da passt irgendwas nicht, was da gerade vorgeht. Und da haben ein paar Beispiele. Markus 6. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Das war nach der Speisung der 5000. Und sie erstaunten sehr über die Maßen bei sich selbst und verwunderten sich. Denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Hier aus der Erzählperspektive von Markus. Und dann, interessant, da ist eigentlich die Situation, da ist was schräg im Herzen. Und erst zwei Kapitel, einige Situationen später, sagt dann Jesus im Gespräch mit ihnen. Und er gebot ihnen und sprach, gebt Acht. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und sie überlegten miteinander und sprachen, weil wir keine Brote haben. Und als Jesus es erkannte, spricht er zu ihnen, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht auch nicht? Habt ihr eure Herzen verhärtet? Und dann erklärt er ihnen, passt doch mal auf, ihr habt doch 12 Körbe eingesammelt. Und wie viele Körbe habt ihr beim anderen eingesammelt? 7. Und dann will er ihnen erklären, worum es eigentlich geht. Und Jesus ringt so richtig um dieses verhärtete Herz der Jünger. Und interessant auch, er spricht es nicht gleich an, gell? Er spricht es nicht gleich im Schiff an, sondern in einer anderen Situation, wo es aufkommt, nimmt er Bezug, aber er ringt um diese, was im Herz blockiert ist bei den Jüngern. Lukas 9. Es entstand aber unter ihnen eine Überlegung, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Als Jesus aber die Überlegung ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Und sprach zu ihnen, wer irgend dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer irgend mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste unter euch allen, wenn der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Natürlich hat Jesus irgendwie einen Standardvorteil, weil er die Überlegung des Herzens in einer anderen Weise sehen kann wie wir. Aber es zeigt ja, es ist ihm wichtig, die Formulierung gibt es auch mit anderen Personen, denen Jesus begegnet, dass er die Überlegung des Herzens sah, auch bei den Pharisäern öfters. Und er reagiert darauf, er will ihn spiegeln, er will ihnen zeigen, hey, pass mal auf, in der tiefen Ebene, da ist was nicht in Ordnung. Geh da mit ihnen rein. Lukas 24, im Gespräch mit den Emmaus-Jüngern. Und Jesus sprach zu ihnen, o ihr unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Auch hier Jesus merkt es, da passt was nicht, da ist was träge und dann geht er einen Weg. Lukas 24 noch dazu. Als Jesus den Jüngern bei der Auferstehung erscheint. Sie aber schraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in eurem Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht. So auch hier, er spürt, was im Herz abgeht und er will ihnen helfen. Er will ihnen helfen, eine Perspektive auf ihn zu bekommen. Er will ihnen helfen, damit umzugehen. Das waren alles Situationen, wo Jesus in der Situation direkt drauf reagiert. Aber er gibt auch einige präventive Sätze mit für ganz konkrete Situationen. Zum Beispiel im Kontext von Vergebung, wo Petrus fragt, wie oft soll ich eigentlich vergeben? Und dann sagt ihm Jesus eben dieses 7x70 Mal, erzählt ihm diese Gleichnisgeschichte von dem unbarmherzigen Knecht und dann noch diese Warnung, diese Erinnerung dazu, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Also unterstreicht, hey, wenn ihr vergebt, dann ist es was nicht äußerlich, nicht 7x70 Mal erfüllen, sondern von Herzen tiefer liegend. Und im Lukas 21 gibt Jesus einiges mit zu kommender Verfolgung und Bedrängnis und sagt dann den Jüngern in den verschiedenen Stellen, vor all diesem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Nehmt euch nun in euren Herzen vor, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. So, richtig ins Detail geht auch Jesus, hey, macht in eurem Herzen das fest, dass ihr darauf vertraut, dass ich euch Worte gebe. Und dann etwas später, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Rausch und Trinkgelage und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf dem Erdboden ansässig sind. Wacht aber zu aller Zeit betend, damit ihr imstande seid, all diesem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Aufpassen, aufpassen, dass euer Herz nicht beschwert wird. Und in den letzten Gesprächen mit den Jüngern vor der Kreuzigung, diese besonderen Kapitel aus dem Johannesevangelium, da habe ich auch vier kurze Aussagen euch mit aufgeführt, wo Jesus immer wieder das Herz vorbereiten möchte von den Jüngern und daran appelliert. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Seid auch nicht furchtsam. Und als er dann ihnen sagt, dass er weggehen muss, dann sagt er, doch weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Und im Nachgang spricht er dann aber über Freude und schließt dann in Vers 22 damit, auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Also Jesus ist tief vorbereitend, vielleicht auf Herzensebene uns vorbereitend für Herausforderungen, für Schweres, was da so kommen mag. So, und diese Reise, ich hoffe, es vermittelt euch einen gewissen Geschmack über das, wie Jesus herzfokussiert begleitet, wie es ihm wichtig ist, wie er eine Ebene tiefer geht, wie er Menschen nicht oberflächlich anschaut, sondern in der Tiefe. Und ich denke, für uns alle sind wir auf dem Weg, da hineinwachsen in ein herzfokussiertes Begleiten wie Jesus als letzten Punkt. Und ich dachte, da mag ich gerne noch so ein paar konkrete Überlegungen und Schritte uns mitgeben. Für den einen ist vielleicht was dabei, für den der andere wird es anders machen, aber ich dachte, so ein paar Anregungen, wie wachse ich denn da jetzt tiefer rein in ein herzfokussiertes Begleiten, wie Jesus das gelebt hat und wie wir es jetzt gerade gesehen haben, in dem, was Jesus gelehrt hat und in dem, wie Jesus ganz konkret mit den Jüngern umgegangen ist in verschiedenen Situationen und ihr Herz im Blick hatte. A. Zuversichtlich, überfordert, den Auftrag im Vertrauen auf Jesus bejahen. Zuversichtlich, überfordert, irgendwas zu machen, scheint ja im ersten Moment ein Widerspruch zu sein und ist deswegen auch bewusst hier so geschrieben. Also, wenn ich zuversichtlich, überfordert eine Holzhütte zusammenbaue, dann weiß nicht, wie ihr euch jetzt vorstellt, wie ich das mache. Seltsam, das Wortpaar. Ich denke, es ist so, man kann in dem Thema auf verschiedenen Seiten vom Pferd fallen. Die eine ist die Mentoren, die sich im Begleiten aufgrund ihrer Erfahrungen und Kompetenzen souverän und im Auftrag gewachsen fühlen, die haben den Auftrag nicht richtig verstanden. Also wenn ich mich sicher fühle im Mentorendasein, im Begleiten, wenn ich mich souverän fühle und einschätze, dann habe ich den Auftrag nicht verstanden. Weil der Auftrag, um den es geht, dass ich Jesus-zentriertes Leben fördere, dass ich am Ende fördere, dass Menschen tiefer in die Beziehung zu Jesus wachsen, dass sie die verschiedensten Lebensbereiche von ganz praktisch bis tiefe Glaubensthemen, dass ich die mit Gott verbinde. Wenn mir das wichtig ist, dann habe ich einen Auftrag, den kann ich nicht erfüllen. Es ist jedes Mal, wenn irgendein Mensch was über Gott erkennt, was wahr ist, wenn irgendein Mensch sein Leben ein Stück heilsamer einbettet in seine Beziehung mit Jesus, jedes Mal, auch für uns, die wir hier sitzen, ist es ein Wunder. Es ist einfach ein Wunder. Es ist eine Geisteswirkung. Und Zilla hat es vorhin ganz schön schon zusammengebracht, diese Haltung, um die es hier geht, zuversichtlich überfordert. Und deswegen ist es doch auch eine frohe Botschaft für alle, die manchmal in ihrem Begleiten und nach ihren Gesprächen so denken, weiß jetzt gar nicht, ob es gut war oder nicht. Und man hängt ja immer noch, ich sehe gefühlt nach dem 100. Gespräch manchmal, manche können vielleicht denken, wenn ich hier so eine Jugendkonferenz habe und dann habe ich ja am Abend einige Gespräche, nach dem 5. denke ich so, ja, das läuft jetzt nach FF. Das läuft einfach nicht nach FF, weil ich handhabe mit was, ich bin reingestellt in was, das liegt gar nicht in meiner Hand. Und was ich mir wünsche für den anderen und wo ich mit ihm hin will, ist letzten Endes ein Wunder, obwohl Gott mich dabei gebraucht. Und deswegen braucht es Überforderung. Wenn ich den Auftrag richtig verstehe, dann braucht es Überforderung. Es ist notwendig zu verstehen, dass ich es ohne Jesus einfach nicht kann. Und ich brauche Jesus dazu. Ich brauche, dass er was verändert. Ansonsten ich kann natürlich super Gespräche führen, ich kann ein traumhafter Coach sein, es kann sein, ganz viele Begleiter gehen raus in Gesprächen mit mir und sagen so, das war für mich ein richtig hilfreiches Gespräch. Das hat aber nichts zu tun, ob es geistliche Kraft hat, das Gespräch, und ob da am Herzen was passiert. Ganz viele Leute tun wunderbar begleiten und man kann vieles Hilfreiches lernen, aber das hat nichts mit geistlicher Frucht zu tun, ob ich jetzt von einem guten Psychotherapeut oder Psychotherapeut oder Coach in guter Weise mitgenommen werde und Dinge verstehe über mich und so. Kann alles hilfreich sein, aber ist nicht der Auftrag von geistlichem Mentoring. Unser Auftrag ist, dass es mit Jesus zusammenwächst, da wo die Person steht. Das ist also die eine Seite vom Pferd. Ich fühle mich zu souverän. Die andere Seite ist natürlich, wer entmutigt oder frustriert stecken bleibt in dieser Haltung, der hat die Zusagen von Jesus und die Wirkweise des Evangeliums nicht richtig verstanden. Da bin ich dann halt so wichtig. Das ist die andere Seite. Also wenn ich immer darum jammere in meinen, oh, ich kann das glauben nicht und so weiter. Also es gibt natürlich eine Begabungsfrage, wenn ich jetzt, sage ich mal, überhaupt keine gar nichts mit Menschen anfangen kann und auch nicht gern über Themen spreche, dann ist es vielleicht nicht einfach mein Begabungsfeld. Aber würde ich jetzt mal zur Seite schieben. Jeder, der irgendwie da ein Herz für hat und einen Zugang, ist ja oft so dieses, man kann es halt nicht so greifen, was jetzt gut oder nicht. Man kriegt halt kein Bewertungssystem, die Bibel in ganz vielen Themen, aber auch im Thema Mentoring, Begleitung, biblischer Begleitung, gibt es uns ja kein System, so nach dem Motto, jetzt kann ich abhaken, dass das ein gutes Gespräch war. Und jeder, der aber gerne diese Sicherheit will, dass es jetzt okay war, was sie gesagt haben und richtig und so weiter, der kommt in dieses Loch, dass er da einfach auf keinen grünen Zweig kommt. Und dann entstehen manchmal Entmutigung, Frustration und eigentlich ist es eben das, ich habe nicht verstanden, wie Jesus wirken will. Er sagt nämlich, geh, ich bin mit dir. Wenn du was Falsches machst, dann zeige ich es dir und dir wird es auffallen, dann bring es zu mir. Und ansonsten leg dein Dasein, leg dein Begleiten einfach in meine Hände. Mentoren hingegen, die aus der Verbindung zu Jesus heraus mit Frieden und Zuversicht begleiten, die sitzen in der richtigen Weise auf dem Pferd. Also Mentoren, die aus der Verbindung zu Jesus heraus mit Frieden und Zuversicht begleiten, weil sie eben trotz des überfordernden Auftrags ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Das ist im Prinzip der Schlüssel dadurch. So viel. Und diesen Auftrag, Menschen zu fördern in ihrer Beziehung zu Jesus, Jesus-zentriertes Leben zu fördern, herzfokussiert zu begleiten, da brauchst du ein Ja dafür. Brauchst du erstmal eine Entscheidung, okay, ich will es machen, wenn ich mit Menschen zu tun habe, dann will ich da, Herr, wie du, einen Fokus drauf setzen. Und diese Entscheidung da dazu, die braucht dieses zuversichtlich Überforderte. Ich bin überfordert, weil es übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem, egal wie toll ich bin und wie gut methodisch und wie schön ich reden kann und welche Fortbildungen und Studiengänge und was ich habe. Es überfordert mich einfach, geistlich zu begleiten. Aber Herr, ich bin zuversichtlich, weil du mit mir bist. Den grundsätzlichen Herzenszustand prüfen. Tot oder lebendig. Das gehört mit zu den schmerzhaftesten Erfahrungen in meinem Begleiten, dass ich das ganz oft einfach gedacht habe, vorausgesetzt und die andere Person konnte sich stimmig in christlicher Welt bewegen. Aber es ist nicht automatisch so, nur weil es so scheint, dass jemand mit Jesus verbunden ist, dass es auch so ist. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Step, wenn ich mit jemand unterwegs bin, erstmal zu klären, wie steht die Person grundsätzlich zu Jesus? Ist sie Kind Gottes? Ist sie errettet? Ich kann fragen, erzähl mal deinen Weg mit Jesus. Oder ich frage manchmal, wer ist Jesus für dich? Wenn ich so denke, oh, das ist irgendwie ein bisschen holprig so, was da gesagt wird. Dann frage ich manchmal, wenn Gott dich fragen würde, warum du in den Himmel jetzt rein sollst, stell dir vor, du wärst morgen weg und stehst bei Gott und er fragt dich, warum soll ich dich reinlassen, was sagst du ihm dann? Es ist ziemlich einfach die Antwort. Ich darf hier nur rein, weil Jesus für mich bezahlt hat und er mein Herr ist und ich durfte ihn annehmen und er durch seine Kraft bin ich wiedergeboren. Muss nicht so geschwollen klingen, kann auch ganz einfach klingen in der Sprache meines Gegenübers, aber das ist das Prinzip, da muss eben Jesus kommen. Und wenn es nicht kommt, dann hat die Person entweder eine ordentliche Verschiebung, was Evangelium im Kern ist, oder vielleicht gar kein Evangelium. Über so Wege habe ich manchmal schon verpasst, mit Leuten überhaupt über Glauben zu reden und habe an ganz anderen Stellen leider dann angesetzt und Fragen gestellt und begleitet und so. Aber manchmal dürfte es auch schon so sein, dass dann so ein Gespräch, das mit einem ganz anderen Anlass reinkommt, erstmal dazu führt, dass jemand Kind Gottes wird, würde ich ganz wichtig mitnehmen. Biblisches Verständnis vom Herzen fördern. So wie wir das in dem Vortrag ein Stück weit haben, immer angepasst aufs Gegenüber, gibt es ja kein Pauschalrezept, aber es ist grundsätzlich wertvoll, das Gegenüber auch mitzunehmen, selber fähig, darum geht's ja, selber fähig zu werden, sich auf der Weise zu sehen und sein eigenes Herz auch mit Jesus wahrzunehmen. Dann Bedeutung und Tiefen der Herzensüberzeugungen und Herzenshaltungen im Blick. Also das, wovon mein Herz überzeugt ist, das, wo es dranhängt, das ist wichtig, dass es irgendjemand im Blick hat, weil ganz viele Gesprächssituationen laufen ja so, dass sie sich auf ganz andere Dinge konzentrieren. Also eins meiner frustrierendsten Mentoring-Gespräche als Mentee war eins, das lief einfach gar nicht so, wie ich es wollte. Und ich ging da raus und ich habe es überhaupt nicht gecheckt, was jetzt eigentlich Andrea Schäfer von mir wollte in dem Gespräch. Und es kommt selten bei mir vor, also es kommt oft vor, dass mir Dinge aufgezeigt werden, die ich nicht gecheckt habe und ich verstehe sie halt dann, wenn sie mir aufgezeigt werden. Aber dass mir ein Fehler aufgezeigt wird und ich checke gar nicht, was jetzt eigentlich der Fehler war, das war wirklich absolut schlimm. Und dann gehe ich da raus, völlig frustriert. War eines der wichtigsten Gespräche, einer der wichtigsten Zusammenbrüche, die Gott heilsam für mein Leben gebraucht hat, dann so 1, 2, 3 Wochen später. Und die meisten, die mit jemand reden, die wollen ja irgendwas. Aber die wollen nicht unbedingt, dass Jesus jetzt einen tiefen Herzensweg mit ihnen geht. Und deswegen ist wichtig als Begleiter, dass ich das im Blick habe. Diese, okay, es gibt eine Ebene tiefer. Deswegen ist eine gute Frage für mich als Begleiter, weiß ich, was im Herzen vorgeht bei dem, worüber ich gerade spreche mit meinem Gegenüber? Und weiß mein Gegenüber, was in seinem Herzen vorgeht? Weil es ist wichtig, das mitzuwissen und mitzudenken, wenn ich Prozesse gehe und über Dinge nachdenke. Weiß eine... Beispiel mit Berufsfindung, ein junger Mann, der kam so her und hatte so, war richtig verkrampft, weil er wollte eine Theologie studieren, aber irgendwie dachte er muss und so weiter und dann haben wir das so aufgedröselt und so und es kam ganz Verschiedenes bei raus, aber es war richtig wichtig, da tief reinzugehen und ein anderes Gespräch, da habe ich das völlig verpasst, aufs Herz zu achten und dann hatte ich einer jungen Person so Sachen mitgegeben und wir haben zusammen bei was angesetzt und ich habe einfach völlig vergessen darauf zu achten, was ist denn eine Ebene tiefer und deswegen wurde das auch richtig schräg. Also weiß ich, was im Herzen vorgeht und weiß mein Gegenüber, was in seinem Herzen vorgeht oder ihrem Herzen. Ehe das Herz meines Mentees verstehen und sein Verständnis für das eigene Herz fördern, Fragen, die zum Herzen führen. Könnt ihr euch später auch austauschen drüber, was sind gute Fragen, die zum Herzen führen, wo ich Einblick kriege, wo ich dem anderen helfe, sein eigenes Herz zu sehen. Und ist ganz wichtig, einfach erstmal davon auszugehen, ich weiß nicht, was im Herz meines Gegenübers vorgeht. Ich weiß es einfach nicht. Das ist wichtig, das im Kopf zu haben, weil wir machen so viele Übertragungsfehler. Also wir lesen Dinge von uns in den anderen rein. Das passiert so schnell in Begleitung und in Gesprächen. Und deswegen ist es ein wichtiger Step. Wir sind im Endspurt Entwirrung gleichzeitiger Herzenshaltungen unterstützen. Ich persönlich bin ein Fan von der Wollknäuel-Methode. So nenne ich das, was ich da mache. Ich würde sagen, ganz viele Situationen sind deswegen oft herausfordernd, weil sich ganz viele verschiedene Themen miteinander so verwurbeln wie einem Wollknäuel aus verschiedenen Fäden. Stellt euch vor, ich habe 20 lange Fäden und wurstel die zu einem Wollknäuel zusammen. Und ich gucke den Wollknäuel an und das ist ganz schwer. Und dann werden Gespräche so sprunghaft und man hüpft von hier nach da und man weiß eigentlich gar nicht. Und ich mache selber manchmal so, wenn ich Mentee bin, dann schütte ich so mein Herz aus und springe von hier und da und alles hängt zusammen, aber ich habe keine Ahnung wie. Und dann finde ich es hilfreich, gemeinsam sich auf den Weg zu machen und so versuchen, die einzelnen Bereiche mal auseinanderzulegen. Dann male ich immer so oben diesen Wollknäuel mit 10 Fäden hin und dann mache ich so Bereich 1. Nehmen wir jetzt das Beispiel mit dem Beruf, dann wäre der eine Bereich gewesen, Bibel, einfach mal zu überlegen, was sagt denn Gott über Berufswahl von dem jungen Mann. Der nächste Bereich, der aufging in dem Gespräch irgendwann, war schräge Geistlichkeitsvorstellung. So, wer Theologie studiert, ist besser, deswegen muss man das ja irgendwie machen. Das nächste, was ausging, waren Stimmen von außen, die das eben eingeredet haben und die Einfluss auf ihn hatten. Das nächste, was aber auch aufging, war Hingabe. Er war in sich, wenn Gott es wirklich von mir will, ich will das nicht. Ich will ihm das nicht losgeben, dass er über meinen Lebens- und Berufsweg sagen darf, was er will. Ich will das nicht ganz loslassen, ich klammer da. Und so war es dann eine Mischung aus voll heilsamen Schritten für ihn, aber auch, ich komme vor Gott und bitte um Vergebung, wo ich an was geklammert habe und mein Herz an meine eigenen Vorstellungen gehängt habe und gebe dir Freiheit. Ich finde ein neues biblisches Fundament. Und so in der Wollknäuel-Methode, könnt ihr auch auf ganz andere Weisen machen, aber prinzipiell ist ein Blick zu haben, oft verschwurbeln sich ganz viele Dinge und es ist hilfreich, versuchen das so ein bisschen auseinanderzulegen im gemeinsamen Gespräch. Manche machen das eher anleitend, andere sprechen eher, aber oft ist eine Herausforderung im Urwald des Innenlebens, dass zu viel miteinander verwoben wird, was eigentlich gar nicht unbedingt miteinander zusammenhängt. Und letzter Punkt, Ausgangspunkt, Timing und Persönlichkeit meines Mentees beachten und annehmen. Ich liebe den Satz, wo Jesus sagt, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Oder auch als Jesus da bei dieser Situation im Boot sagt, hey, es wäre doch jetzt gut, da tiefer reinzugehen. Aber er weiß schon, das Herz ist verhärtet, aber er macht es erst später. Und so gilt es auch für uns. Jeder steht woanders. Es ist auch wichtig, ein Timing zu beachten. Nicht jeder zu jeder Zeit verkraftet alles. Ist auch eine unterschiedliche Persönlichkeit. Manche hätten vielleicht von euch richtig Freude dran, über dieses Herzmodell, biblische Herzmodell nachzudenken, und für andere wäre das einfach nur, damit kannst du mich jetzt wirklich jagen. Und so ist es wichtig, einfach die Punkte mit zu beachten, und ich finde, wir sehen das auch an Jesus, und vielleicht erlebt ihr es selber auch, ich erlebe so, dass Jesus das mit mir ganz gnädig und wunderbar macht, dass er Ausgangspunkt, Timing, Persönlichkeit beachtet und annimmt. Das ist halt das Schöne, gell? Er kämpft um jeden, egal wo er steht, ob er sich aufregt über die Pharisäer oder über die Jünger oder sonst wen. Er nimmt jeden da an, wo er steht, und kämpft da um sein Herz, und lasst uns das auch machen. Die Menschen, mit denen wir zu tun haben, im Begleiten, im Mentoren oder auch sonst, da annehmen, wo sie stehen, und mit drum kämpfen, dass ihr Herz zu Jesus hinwachsen darf. Ich bete dafür. Herr, danke für die Zeit jetzt. Danke, dass du uns liebst, annimmst, unser Herz siehst, dich an uns freust mit uns Wege gehst. Und bitte befähige uns auch daran, in deiner Kraft, im Vertrauen auf dich, herzfokussiert zu begleiten, so wie du das gemacht hast. Und segne jetzt auch die Zeit, das sacken zu lassen, und dann auch die Gespräche in den kleinen Gruppen, Herr. Amen.